Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Für einige wird das Thema, über das ich gleich spreche, vielleicht ein Thema sein, das so ein rotes Tuch ist oder unangenehm ist. Und viele werden vielleicht innerlich sagen, ja, das ist nicht so ganz mein Style, hast du nicht irgendwas anderes auf Lager? Aber als Jesus die Jünger um sich berufen hat, hat er Folgendes getan. Er sagte, hey, kommt mal alle zusammen und ich habe etwas mit eurem Leben vor. Ich möchte euer Leben verwandeln. Und wenn man jetzt denkt, ja, Jesus und Kirche, was wird er schon gesagt haben? Er hat bestimmt gesagt, hey, kommt zu mir, folgt mir nach und ich werde euch heiliger machen. Ich werde euch geistlicher machen. Oder vielleicht, ich werde euch weiser machen. Oder ich werde euch netter machen. Oder ich werde euch zu besseren Ehemännern machen. Ich werde euch zu besseren Ehefrauen machen. Ich werde dein Leben besser machen. Also das ist das, was wir oft so denken. Ne? Wenn Jesus kommt, so irgendwie, was wird dann schon Gutes, Religiöses passieren. Aber interessant ist, als er sagte zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, er sagt, folgt mir nach, in Markus 1, Vers 17, Jesus sagt ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich werde euch lehren, wie ihr einen Einfluss in das Leben von anderen Menschen haben könnt. Ich werde euch lehren, wie ihr euer Leben gebrauchen könnt, damit ihr das Leben einer anderen Person positiv verändern könnt. Und sobald man über so Verse spricht, ist so, oh nein, jetzt spricht er über Evangelisation. Und für einige ist das so ein rotes Tuch und nee, können wir nicht irgendwie was anderes haben. Aber wenn du die Bibel liest, wirst du immer wieder an diesem Punkt kommen, dass wir einen Auftrag haben, zu evangelisieren. Und ich werde gleich erzählen, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und für einige ist es irgendwie komisch und man versteht es nicht, aber dieses Wort ist ein wichtiges Wort, weil das Markus-Evangelium fängt nicht nur damit an, dass wir berufen sind, ihm nachzufolgen, Menschenfischer zu sein, sondern in Markus 16, Vers 15, es endet also auch damit, mit folgendem Vers, bevor Jesus in den Himmel geht, sagt er, geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Und das ist das, was unser Auftrag ist, Menschenfischer zu sein, die gute Nachricht zu verkünden. Und wie gesagt, einige für einige so, nee, das ist nicht so ganz mein Ding, das ist nicht mein Gabungsprofil. Ich habe ja hier euren Gabentest gemacht, das passt irgendwie nicht bei mir so rein. Und für einige ist es auch einfach so, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Für einige ist es so, wenn sie an Evangelisten denken, an jemand, der auf der Straße steht und der böse guckt und am besten irgendwie rumschimpft und sagt, du kommst in die Hölle und irgendwie immer so unangenehm. Es gibt so Menschen, die, wenn du mit denen zusammen bist, boah, irgendwie denkst du so, boah, ich möchte nicht mit denen zusammen auf der Straße gesehen werden. Aber wenn du dann überlegst, wer waren die Menschen, die mein Leben dazu bewegt haben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Dann waren es nicht Menschen, die unangenehm, bedrängend waren, sondern es waren Menschen, die dir zugehört haben. Leute, die freundlich zu dir waren, die geduldig mit dir waren, die einladend zu dir waren. Aber irgendwie sind wir an den Punkt gekommen, dass Evangelisten oder Evangelisation für die Verrückten, die außer Kontrolle geratenen, für die Wilden, für die extrovertierten Menschen sind. Aber ich bin eher introvertiert. Aber eigentlich ist Evangelisation und evangelistische Menschen sind eigentlich Menschen, die freundlich sind, die geduldig sind, die einladend sind, die fürsorgend sind und die das Beste für dein Leben wollen. Und ich möchte euch zeigen, dass das nicht einfach nur nette Ideen sind, sondern dass es die Wahrheit ist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Wir sollen Gottes Zeugen sein. Wenn du an ein Gericht denkst, dann gibt es auf der einen Seite gibt es den Ankläger und auf der anderen Seite gibt es den Verteidiger. Aber wir sollen weniger Ankläger des Glaubens sein. Ja, ihr seid alle Sünder, so böse Menschen hier. Wie kann man nur in dieser heutigen Zeit Kinder in die Welt setzen? Das ist so verdorben. Das sind die Ankläger. Und dann gibt es die Verteidiger. Ja, aber mit Glauben, ja, das muss man ganz anders sehen. Und ich muss dir das erstmal erklären und alles Ganze. Aber das ist nicht das, was wir tun sollen, sondern hier heißt es, wir sollen die Zeugen von Jesus sein. Ganz ehrlich, ich kann dir nicht alles erklären. Die Theodizee-Frage, warum Gott das Leid in der Welt zulässt, ich kann dir das nicht ins Detail erklären. Aber eine Sache kann ich dir erklären. Ich weiß, was Gott in meinem Leben getan hat, wie seine Liebe und sein Frieden mein Leben verändert hat. Das ist einfach nur das, was ich bezeugen kann für mein Leben. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, vielleicht hört sich das komisch an, aber bei mir war es so, dass ich so einen Gott-Moment hatte. Und in diesem einen Moment habe ich gespürt, wie sehr Gott mich liebt. Trotz all meiner Schuld, die in meinem Leben ist, sagt er nicht, ich verdamme dich, sondern er sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Und das hat mein Leben verändert. Das ist einfach, ich kann nur Zeuge sein für das, was Gott für mich getan hat. Und ich werde nicht versuchen, irgendwie das zu verteidigen. Und ich glaube, dass das einen riesengroßen Unterschied macht, wenn wir einfach Zeuge sind und nicht versuchen, irgendwas zu verteidigen oder irgendetwas anzuklagen. Eine Untersuchung in Amerika wurde gemacht von einem Unternehmen, das heißt Gallup, ein relativ bekanntes Unternehmen. Und sie haben untersucht für all die Amerikaner in den USA, für die nicht in die Kirche gehen, das sind ungefähr 65 Millionen, wurden gefragt, wenn sie eingeladen werden würden in einen Gottesdienst, würden sie in den Gottesdienst gehen? Und von 65 Millionen haben 34 Millionen gesagt, ja, sie würden mitgehen in den Gottesdienst. Und ganz ehrlich, das ist für mich irgendwie so ein Zeichen, dass Leute eigentlich offen sind, wenn wir über Glauben sprechen. Die Frage ist, wie wir über den Glauben sprechen. Und was mir wichtig ist heute Morgen, dass wir verstehen, dass das eigentlich unsere Bestimmung ist, Menschenfischer zu sein. Unser Auftrag als Nachfolger von Jesus Christus ist, Menschen zu fischen. Und Menschenfischer, das ist eigentlich, ich habe euch was mitgebracht. Wenn es um Fischen geht, wir hatten so einen lustigen Bootstour gehabt mit einigen und da ist immer das richtige Werkzeug wichtig. Wenn man Fische fangen möchte, braucht man ja gutes Werkzeug. Ich habe direkt zwei Werkzeuge mitgebracht. Das ist eine Angel. Und wenn man fischen geht, dann braucht man so ein richtig gutes Werkzeug. Und es gibt verschiedene Angler. Es gibt so Angler, die gehen fischen und werfen diese Leine aus. Ich habe nichts dran, keinen Haken, also keine Angst. Ja. Das war mir zu gefährlich, weil ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Und ich wollte nicht irgendwie jemanden hier fangen. Aber es gibt so Angler. Stell dir vor, du siehst einen Angler, der ist in einem See oder an einem Fluss und der angelt. Und auf einmal hat er einen Fisch in der Angel. Und der holt die Angel raus und denkt, so ein Mist, was macht denn der Fisch an der Angel? So eine Schweinerei, was ist denn das für ein See? Und er macht den Fisch ab und schmeißt den wütend wieder ins Wasser. Ich glaube nicht, dass so ein Angler reagieren würde. So würde sagen, hey, ich bin hier, mein Ziel ist, ich will meine Frau beeindrucken. Ich werde den größten Fisch fangen. Und wenn ich nicht den größten habe, dann werde ich so viele fangen wie nie zuvor. Und wir sagen, boah, bist du ein guter Angler. Aber dann gibt es Angler, die nicht so motiviert sind. Die sind eher da, die gehen angeln, um vielleicht zu erzählen. Vielleicht erzählen, weißt du noch damals, als wir vor 10 Jahren angeln waren, boah, das war der Hammer. Weißt du noch, wie viele Fische wir gefangen haben? Das war genial. Und einige gehen einfach nur angeln, um eine Köder nass zu machen. Und ich habe festgestellt, einige Christen sind genauso. Einige sagen so, ja, ich habe es ja damals, vor 10 Jahren, ich habe es versucht. Es hat irgendwie nicht geklappt. Irgendwie lag es am Köder, der hat nicht richtig, weil mochte keinen Fisch. Oder aber, boah, jetzt, ey, mein Nachbar, der möchte zu uns in den Gottesdienst gehen. Ach, besser nicht. Besser nicht. Ey, könntest du bitte von meiner Angel wieder runtergehen? Vielleicht muss ich mich einfach schlecht benehmen. Vielleicht hat er dann gar keinen Bock mehr auf unsere Kirche. Aber eigentlich ist das unser Auftrag, dass Gott gesagt hat, hey, weißt du was, Ole? Ich möchte dich zum Menschenfischer machen. Bitteschön. Und ich schnapp mir auch eine. Und lass uns gemeinsam unterwegs sein. Und lass uns Menschen fischen. Und zwar mit der guten Botschaft, das sagt die Bibel. Nicht mit irgendwas anderem. Du wirfst nicht einen Köder aus mit irgendwas, was verrottet ist, was sowieso keiner mag. Sondern mit der guten Botschaft. Lass mir den Köder raus. Und einige Menschen sind so, ja, ich weiß nicht, was Gott mir vorhat. Und ganz ehrlich, weißt du, jetzt über Evangelisation und so zu predigen, das ist mir nicht tief genug. Kannst du nicht etwas Tiefes predigen? So Menschenfischen habe ich schon so oft gelesen. Und was die Leute meinen, ist, wenn sie etwas Tiefes meinen, etwas Verwirrendes. Dass sie aus dem Gottesdienst gehen, boah, der Gottesdienst war so tief. Ich habe nichts verstanden, was der gesagt hat. Boah, aber war richtig gut. Aber weißt du, was tief ist? Tief ist, wenn wir das, was in der Bibel steht, wenn wir anfangen, das zu leben. Dass wir nicht nur die Bibel lesen, sondern dass wir leben, was in der Bibel steht. Und manche fragen sich, ja, ich weiß gar nicht, was meine Berufung ist. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Das ist relativ simpel. Gottes Plan ist, hey, wenn du ihm nachfolgst, er möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Und er möchte dir heute Morgen diese Angel in die Hand geben und sagen, hey, vielleicht ist es an der Zeit, die Angel wieder rauszuholen. Den Köder auszuwerfen und einfach zu sagen, ich möchte ein Leben leben, das nicht über irgendwelche Geschichten erzählt von vor 10 oder 15 Jahren, was ich damals gemacht habe und wie Gott damals, weißt du noch, also damals, als ich noch jung war, da habe ich noch so verrückte Sachen gemacht, lass das mal die jungen Leute machen. Es ist Zeit für die nächste Generation. Nein, dein Auftrag ist, ein Menschenfischer zu sein. 2. Timotheus 4, Vers 2 drückt es wie folgt aus. Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes. Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen. Und dann geht es weiter. Erfülle deinen Auftrag als Verkündiger der guten Nachricht. Und einige Übersetzungen sagen als Evangelisten. Erfülle deinen Auftrag als Evangelist. Tu deinen Dienst mit ganzer Hingabe. Das, was wir machen sollen, ist, wir sollen Verkündiger der guten Nachricht sein. Wenn du dich fragst, wozu bin ich da? Gute Nachricht zu verkünden. Hey, Gott liebt dich. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein liebender Vater, der Interesse an deinem Leben hat. Und ganz ehrlich, Menschen sind nicht daran interessiert, was die 3 oder 5 Begriffe im Griechischen für Rettungsring sind. Wenn jemand im Wasser, ins Wasser gefallen ist, braucht er, dass du den Rettungsring hinwirfst. Und ich sag's, ja, das ist ein Rettungsring. Bevor ich den hinwerfe, werde ich dir kurz erklären. Die griechischen Worte, die man eigentlich benutzen kann, dafür so, werf diesen Ring zu mir! Das ist das, was Menschen brauchen. Und was ich machen möchte, ist, ich möchte euch ganz kurz aufzeigen, wie es eigentlich anfängt, dass wir ein Leben leben, das wieder anfängt, das zu tun, wozu uns Gott berufen hat, und zwar Menschen zu fischen. Das Erste, was wir tun sollten, ist, werde dir bewusst, dass das deine Berufung ist. Werde dir bewusst, das ist meine Berufung. Bevor wir irgendetwas anderes auf dieser Erde tun, es gibt viele gute Dinge, die wir tun können. Wir können das Plastik aus den Weltmeeren holen, wir können gegen die Armut etwas tun, wir können etwas für die Flüchtlinge tun, für den Tierschutz tun. Das ist alles super. Aber Gottes erste Erwartung ist, das ist sein Plan, dass wir Menschen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht führen. Und die Herausforderung ist, Gott hat keinen Plan B. Du bist sein Plan A. Wenn du das nicht machst, dann macht es kein anderer. Römer 10, Vers 14 drückt es wie folgt aus. Wie sollen sie nur den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Diejenigen, die Jesus Christus nicht kennen, die seine Liebe noch nie erlebt haben. Wie sollen sie ihn anrufen, an den sie nie geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den Glauben, von dem sie nie gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben sind, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkünden. Und das ist das, was ich heute Morgen versuchen möchte, euch bewusst zu machen, dass ihr gesandt seid von Jesus Christus, gute Nachricht zu verkünden. Lasst uns bekannt sein. Als Christen sollten wir nicht bekannt sein, wogegen wir sind. Ja, das dürfen die Christen. Ja, irgendwie. Und ich habe gehört, Christen dürfen das nicht. Sondern eigentlich sollten wir bekannt sein, wofür wir stehen. Wir stehen für Liebe. Wir stehen für Großzügigkeit. Wir stehen für Gerechtigkeit. Wir stehen für Annahme. Dafür sollten wir bekannt sein. Für das Gute, was Gott tun möchte. Das ist die Botschaft. Wir sollen gute Nachricht verkünden. Es gibt so viele schlechte Nachrichten auf der Welt. Leute haben schon so oft gehört, was sie nicht hinbekommen, was sie nicht schaffen. Lasst uns diejenigen sein, die Leben sprechen in das Leben von Menschen, dass wir Ermutiger sind. 2. Korinther 5, Vers 20 sagt, so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Du bist Gottes Plan A. Du bist sein Botschafter. Wir sollten uns bewusst machen, das ist dein Dienst. Die gute Nachricht von Gottes Liebe und Vergebung weiterzugeben. Die zweite Sache ist, die wir uns bewusst machen sollten, ist, wie der Prozess funktioniert. Vor einiger Zeit habe ich eine Skala gesehen von einem Mann namens Ingels, der darüber geschrieben hat, was für Schritte es gibt, bevor jemand sich entscheidet, Jesus Christus nachzufolgen und welche Schritte danach folgen. Und als ich das gesehen habe, hat es mir sehr geholfen, denn ich möchte nicht, dass wir rausgehen als Versicherungsvertreter an irgendwelchen Türen klingeln und sagen, hey, du musst dich entscheiden für Jesus, sonst kommst du in die Hölle, unterschreib hier und du kommst in den Himmel. Ich bin kein Versicherungsvertreter, der versucht, irgendwie einen Abschluss zu machen, sondern meine Aufgabe ist es einfach, Menschen einen nächsten Schritt im Glauben zu helfen, zu nehmen und näher an Gott zu bringen. Ich möchte euch kurz erklären, was für Schritte es sind. Und mein Job ist nicht, Menschen zu bekehren. Ich werde nie Menschen bekehren. Ich werde auch nie Menschen ändern können. Aber das, was ich machen kann, was mein Auftrag ist, wir sind dazu berufen, dass wir unseren Nächsten lieben. Und damit fängt es an. Meine Aufgabe hier auf dieser Erde ist nicht, Menschen zu bekehren, einen Vertragsabschluss zu bekommen und wieder ein, ja, und jetzt kriege ich vielleicht einen besseren Platz im Himmel und ein größeres Haus im Himmel. Nein, nein, meine Aufgabe ist es, Menschen zu lieben und dadurch einen Schritt näher zu Gott zu bringen. Und bevor wir uns diese Skala anschauen, möchte ich euch kurz zeigen, wie die Bibel es ausdrückt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6. Hier schreibt Paulus, meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Und Apollos, ein anderer Prediger, hat ihn bewässert, aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Und das ist eigentlich der Prozess, ein Bild von einem Prozess. Ich bin nicht dafür zuständig, Menschen zu überreden und du musst dich jetzt entscheiden und bevor du hier rausgehst aus dem Gottesdienst, wir schließen alle Türen zu. Und nein, nein, mein Ding ist, ich möchte einfach einen Samen sehen, einen guten Samen sehen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der Interesse an deinem Leben hat. Diesen Samen möchte ich sehen und vielleicht wird es dir helfen, einen nächsten Schritt zu gehen. Und hier kommt die Skala, wenn es um diesen Prozess geht, an dem viele Leute bestimmt beteiligt sind. Menschen können bei -7 sein. -7 heißt komplett ablehnend gegenüber dem Glauben. Ich denke, dass Menschen an diesem Punkt sind, ablehnend gegenüber dem Glauben, weil sie entweder verletzt worden sind oder weil sie Angst haben. Es gibt so viele Menschen, die verletzt worden sind durch die Kirche. Mir ist Folgendes mal passiert, und zwar hatte ich einen Bekannten eingeladen, und er hatte nichts mit Glauben und Kirche zu tun, aber er sagte, hey Stefan, ich würde gerne mal mitkommen, wenn du irgendwo predigst. Da habe ich gesagt, klar, ich nehme dich gerne mit und ich habe dich eben mitgenommen in den Gottesdienst. Und dann war er in dem Gottesdienst und er saß da alleine, weil ich musste vorne in der ersten Reihe sitzen und er saß irgendwo drin. Und dann kam eine Person zu ihm aus dieser Kirche und hat ihn angesprochen. Ich dachte so, wow, yeah, da spricht einer mit ihm. Und dann sage ich, hey, was ist denn da passiert? Sagt er, ja, der ist zu mir gekommen, hat gesagt, ich soll gefälligst die Käppi abnehmen in der Kirche. Wir sind an einem heiligen Ort. Ich habe gedacht, wow, super, fantastisch. Also ich wundere mich nicht, wenn Leute keinen Bock auf Kirche und Glaube haben, wenn sie so etwas erleben. An dem Ort, wo sie Annahme erleben sollten, das, was sie erleben, ist, hey, zieh mal gefälligst deine Käppi aus, wie siehst du denn aus? Und das ist das, wo ich denke, wo wir dann arbeiten sollten, dass wir ein Bild malen und Leuten helfen zu sagen, ja, das passiert, aber eigentlich ist nicht das Bild von Kirche und vom Glauben, was Gott eigentlich malen möchte. Als ich während meinem Studium als Chauffeur bei Six gearbeitet habe, habe ich Geschäftsleute durch die Gegend gefahren. Und die Geschäftsleute wussten immer, die Chauffeure, die machen noch irgendwas nebenbei. Entweder sind es Studenten oder sind es Schauspieler, die irgendwie noch nicht ihre Karriere gefunden haben. Naja, und dann kommt immer, wenn du mit dem unterwegs bist, wurden angewiesen, wir dürfen nicht mit unseren Kunden sprechen. Aber während wir unterwegs waren, kam immer wieder die Frage, ja, was machen Sie denn eigentlich? Und das war für mich so eine Steilvorlage, wo ich gesagt habe, ja, ich studiere Theologie und ich werde Pastor. Ja, das ist aber interessant. Ja, mit Kirche hab's nicht so. Irgendwie, dann habe ich ihm gesagt, ja, ganz ehrlich, ich hab's auch nicht so mit Kirche, deswegen haben wir unsere eigene Kirche jetzt gestartet. Nein, habe ich nicht gesagt, aber es wäre ein guter Punkt gewesen. Aber ich habe einfach erzählt, warum ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren. Und es waren mega interessante Gespräche, weil egal, wo die Leute standen, an was für einem Punkt die waren, auch wenn sie ablehnend waren, haben sie mir gesagt, so wie sie das erzählen und was für ein Lächeln sie haben, ich glaube, das Ganze, was sie da vorhaben, das wird funktionieren. Und mein Ziel war nicht, die Leute in dem Auto zu bekehren, sondern mein Ziel war einfach, das Bild, was sie vielleicht von Kirche und Glaube haben, ein bisschen zu verändern und zu sagen, ja, nee, das, was vielleicht sie als Kirche und Glauben in Verbindung bringen, ist eigentlich nicht das, was Gott sich gedacht hatte. Einen nächsten Schritt weiterzubringen. Und so kommen Leute zu einem nächsten Punkt. Bei -7, sie sind offen. Wenn Menschen dann feststellen, dass Christen eigentlich ganz normale Menschen sind, mit denen man Spaß haben kann, mit denen man sich gut unterhalten kann, die einen nicht verurteilen für das, was man gesagt oder getan hat, kommen Menschen einem Schritt näher und fangen an, von diesem Offensein, ich höre dem Ganzen zu suchend. Wofür lebe ich eigentlich? Ich meine, der erzählt die ganze Zeit sowas und irgendwie scheint da mehr dahinter zu sein. Ich fange an, irgendwie zu suchen. Und dann, wenn ich gesucht habe, mir verschiedene Optionen, verschiedene Dinge angeschaut habe, ja, vielleicht gucke ich mal hier ein bisschen und vielleicht ist ja da auch ein bisschen was dabei, kommen Sie vielleicht zu dem Punkt, dass Sie den christlichen Glauben in Betracht ziehen. Wie mein Leben gerade aussieht und wie es aussehen könnte, was die Bibel darüber sagt. Und ich möchte irgendwie nicht so weiterleben wie bisher, sondern ich möchte ein anderes Leben führen. Ich habe festgestellt, dass alles Geld, all Beziehungen, all die Arbeit mich nicht erfüllen. Und wir sind für mehr als nur für unsere Arbeit geschaffen, sondern wir sind dafür geschaffen, dass wir in einer Beziehung zu unserem Schöpfer leben und dass Jesus Christus einen Frieden gibt, der jeden Verstand übersteigt. Und auf einmal kommen sie an den Punkt, das ist der nächste Schritt, dass sie das nachvollziehen können. Und hier geht es dabei um einige Wahrheiten in das Leben von Menschen hineinzusprechen, dass es im christlichen Glauben nicht um Gesetze und Regeln geht, sondern um eine persönliche Beziehung zu dem himmlischen Vater, der uns liebt und der einen Plan für unser Leben hat. Gott will dich nicht heilig machen, oder sondern eine Beziehung zu dir. Und wenn wir irgendwann im Himmel sind, sagt die Bibel, werden einige Leute, die ziemlich heilig jetzt aussehen, werden nicht da sein. In der Bibel heißt es, viele werden sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen geweissagt, habe ich nicht in deinem Namen gute Dinge getan? Und Gott wird sagen, geh weg von mir, ich kenne dich nicht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht darum geht, einfach nur gute Dinge auf dieser Erde zu tun, sondern in erster Linie geht es darum, dass wir eine Beziehung zu unserem Schöpfer haben. Ah, okay, ich dachte, ich muss mich an alle die Regeln halten. In erster Linie geht es darum, Jesus Christus persönlich kennenzulernen, seine Liebe zu erfahren. Und darum geht es an erster Stelle. Ah, okay, okay, gut. Puh, ich dachte schon, boah, die ganzen Regeln. Ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwie so einen Mix zusammensetze, aber irgendwie, ja, wenn das so ist, dann bin ich bereit, und das ist der nächste Punkt, ich bin bereit zu sagen, ja, es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, ich bin bereit, weil ich verstanden habe, dass es nicht um Regeln und Gesetze geht. Ich habe verstanden, dass Gott mich liebt, dass sie offen sind und alles, worauf sie warten, ist einfach nur, dass jemand sagt, hey, hast du nicht Bock, mit mir in den Gottesdienst zu kommen? Hast du nicht mal überlegt, Jesus Christus dein Leben anzuvertrauen? Und dann, wenn diese Einladung ausgesprochen wird, kommt der nächste Punkt, und zwar dieses neue Leben in Christus. Und wenn Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir Menschenfischer sind, dann möchte ich euch herausfordern. Vielleicht sollten wir das wieder neu in den Fokus mit reinnehmen und überlegen, vielleicht kann ich einmal im Jahr eine Person einfach einladen in den Gottesdienst, dass er die Möglichkeit hat, Gottes Gegenwart einfach zu erleben und seine Liebe zu erfahren. Eine Person in einem Jahr, der ich helfe, diesen Schritt zu gehen und neues Leben in Christus zu finden. Und dann kommt der nächste Punkt, Zugehörigkeit. Und viele sind so, die sagen, ja, Jesus, gar kein Problem, aber hey, Kirche, gar kein Interesse. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, Jesus Christus nachzufolgen, dass du den Ort suchst, wo du weiter im Glauben wächst. Und es gibt viele gute Kirchen in dieser Stadt. Klar glaube ich, dass wir eine gute Kirche sind, wo man sich pflanzen kann, wo man zugehörig sein kann. Aber vielleicht ist auch die Zugehörigkeit in einer Kleingruppe, die dir hilft, weiter im Glauben zu wachsen, die dir hilft, nah bei Jesus Christus zu bleiben. Denn ganz ehrlich, wenn du in deinem Garten nichts machst, was wird passieren? Die Blumen werden nicht so wachsen, aber das Unkraut wird wachsen von ganz alleine. Und deswegen ist es wichtig, dass wir weiter in unserem Glauben wachsen, dass wir lernen. Und deswegen ist Zugehörigkeit so wichtig. Und dann kommt der nächste Punkt. Es ist das Wachstum, die Entdeckung. Und hierbei geht es darum, dass ich Gottes Plan für mein Leben entdecke. Was für Gaben und Talente hat er mir eigentlich gegeben? Und wie kann ich diese einsetzen, um einen Unterschied zu machen? Und ich glaube, wenn wir das wirklich anfangen, wenn wir da ansetzen, ich glaube, dass sich ein ganz neues Leben für uns auftut, dass wir auf einmal feststellen, dass ich nicht einfach ein Unfall und Zufall bin und dass ich nicht nur da bin, um auf den Himmel zu warten, sondern Gott möchte mein Leben benutzen, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Und das ist der nächste Schritt in der Nachfolge von Jesus, dass wir anfangen, anderen Menschen zu dienen. Und wir haben gerade schon erzählt, es gibt jede Menge Leute in unserer Kirche, die mit ihren Gaben und Talenten anderen Leuten dienen. Leute, die im Kids-Team sind und den Kindern dienen, während wir hier den Gottesdienst feiern, sodass alle Eltern einfach hier drin sitzen können und einfach mal 2 Stunden vielleicht ohne Kinder haben und es genießen können und sich konzentrieren können. Auch das Kaffee-Team, dass wenn du verschlafen hier ankommst, dass du noch ein bisschen Koffein hier reingibst, damit der Predigt zuhören kannst. Es sind so viele Leute, die Tür aufhalten, die ich hier reinbringen. Leute, die sich entschieden haben, dass sie ihre Gaben und Talente, dass sie anfangen, diese einzusetzen. Und du wirst feststellen, dass wenn du das tust, dass du im Glauben wächst. Weil ganz ehrlich, frag mal die Leute im A-Team, die Türe aufhalten. Die haben nicht jeden Morgen Bock, da zu stehen. Vor allen Dingen, wenn es draußen regnet. Und sich so, yeah, ich darf im Regen stehen und dir die Tür aufhalten. Und dann wirst du sagen, boah Gott, ich bete, dass du mir heute hilfst, dass aus keine Ahnung, was in mir ist, dass du Freude herausbringst, dass ich etwas weiterzugeben habe. Und du wirst feststellen, wenn du an dem Punkt bist, in dem Dienen, dass du herausgefordert bist, im Glauben zu wachsen. Weil auf einmal geht es um mehr als nur um dich, sondern es geht um den anderen. Hey, ich hatte so eine schlechte Woche. Gott, ich bete, dass du mich jetzt neu erfüllst. Du bist herausgefordert, Gott zu suchen. Deswegen ist Dienen ein Punkt, wo du anfängst zu lernen und zu wachsen. Es ist wie beim Autofahren lernen. Du warst in der Fahrschule, du hast die ganze Theorie gelernt, du hast jede Menge Predigten gehört. Und wenn du anfängst zu dienen, ist es wie, du sitzt das erste Mal im Auto. Du denkst so, okay, ich habe gelesen, dass das die Gangschaltung ist, aber ich habe noch nie die ausprobiert, wie das wirklich funktioniert. Und das ist, wenn du anfängst zu dienen. Und der letzte Punkt ist, dass du anfängst zu teilen. Ich glaube, die Erfüllung von Gottes Plan für unser Leben ist, wenn wir anfangen, unser Leben als Licht zu gebrauchen für Menschen, die im Dunkeln sind und verloren sind, um ihnen zu helfen, einen Schritt näher zu Gott zu kommen. Jemand sagte, Sam Williams sagte einmal Folgendes, Evangelisation ist Menschen zu helfen, zu entdecken, dass Gott bereits in ihrem Leben am Werk ist. Und das ist das, was ich vorhabe, einfach Menschen zu helfen. Hey, schau mal, das ist das, was Gott bereits in deinem Leben getan hat. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch das gut erklären? Und ich habe an Folgendes gedacht, stellt euch folgendes Szenario vor. Und zwar schaust du dir mit einem Freund einen Sonnenaufgang Aufgang an. Und du sitzt da mit deinem Freund und denkst so, boah, herrlicher Sonnenaufgang. Jetzt fängt's an. Boah, Hammer. Und dein Freund ist eher so der Verteidiger des Glaubens. Und er fängt an zu sagen, ja, Stefan, ich muss dir ganz kurz erklären, wie das Ganze hier jetzt funktioniert. Weil jetzt gerade, wo die Sonne so rot aussieht, das ist der Grund, weil die Sonne jetzt den geometrischen Horizont überschritten hat und damit das astronomische Replikat der Lichtstrahlen sich verändert. Und eigentlich ist die Sonne eigentlich nicht rot, aber es scheint nur rot auszusehen. Halt deinen Mund, ich möchte es einfach nur genießen. Einfach nur... Oh. Herrlicher Moment. Ja, aber guck, genieß. Boah, die Sonne wie grün. Ah. Boah, ist das nicht der Hammer? Und das ist eigentlich das, wenn es um den Glauben geht. Du kannst anfangen zu sagen, ja, ganz ehrlich, ja, mit Jesus ist es so. Damals, vor 2000 Jahren, war das und das war der Plan Gottes. Oder, aber du lädst Leute einfach ein und sagst, hey, weißt du was? Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ey, wir haben Gottesdienste und wir treffen, ist ein bisschen komisch, aber wir treffen uns im Schlösser, weil wir gedacht haben, lass uns nicht irgendwie Mauern zwischen Menschen bauen, sondern lass uns an Orte gehen, wo Menschen sowieso sind. Wir wollen eine Kirche sein mit offenen Türen und einfach Leuten die Möglichkeit erleben, dass sie Gott auf ganz neue Art und Weise erleben und dass ihr Leben aufblüht. Und ich weiß, es hört sich komisch an, aber hättest du Bock, mal mitzukommen? Und es ist auch nicht zu früh, es ist 11 Uhr, ist auch gerade so in Ordnung, aber vielleicht hast du mal Bock mitzukommen. Ja, aber was ist denn das mit dem ganzen Glauben? Und ja, ich könnte es jetzt erklären, aber ich würde den ganzen Moment ruinieren. Deswegen, vielleicht kommst du einfach mal mit und lass uns das einfach mal gemeinsam erleben. Und vielleicht möchte Gott ja in deinem Leben wirken. Und dieser Moment, wo du gerade jetzt bist, vielleicht hat Gott dich genau heute Morgen hier an diesen Ort geführt. Nicht um 5000 Argumente von mir zu hören, warum der Glaube richtig ist und warum du dich für Jesus entscheiden sollst, sondern dass du heute Morgen seine Kraft und seine Liebe erlebst. Und ich möchte uns alle herausfordern, dass wir uns neu bewusst werden, dass Gott dich benutzen möchte als Menschenfischer, als Zeuge für ihn, nicht als Verteidiger, nicht als Ankläger. Und wenn ich meine Notizen anschaue, hier, bin gerade bei der Hälfte durch, aber ich möchte vielleicht die Band schon mal nach vorne bitten, dass sie mir hilft, einen Abschluss zu finden. Ich glaube, das, was wir, wenn wir uns bewusst werden, was unsere Berufung ist, Menschen zu fischen, der nächste Schritt, der kommt, dass wir anfangen zu beten, dass wir uns verpflichten, für Menschen zu beten. Vielleicht kannst du anfangen, dass du einfach sagst, ich möchte für drei Menschen in meinem Umfeld beten, die Jesus Christus noch nicht persönlich erlebt haben. Und die Art und Weise, wie wir beten, ist, dass wir nicht irgendwelche Gebete beten, boah, Herr, verändere Gehirn und keine Ahnung was, sondern das, was wir beten, ist, dass wir die Bibel beten. Weil das Kraftvollste, was du tun kannst, ist nicht deine eigenen Gedanken zu beten, sondern die Bibel. Und die Bibel sagt, dass wir in Johannes 6, Vers 44, dass wir beten sollen, dass Gott der Vater sie zu Jesus Christus zieht. Wir sollen beten, es ist die Liebe Gottes, die Menschen zur Umkehr treibt. Wir sollen beten, Römer 8, Vers 15, dass sie eine persönliche Beziehung zu Gott finden, dass sie Söhne Gottes sind, dass sie nicht Religion finden, sondern eine Beziehung zu ihrem lebendigen Schöpfer und Vater. Matthäus 9, Vers 38 fordert uns heraus, dass wir beten, dass gute Christen ihren Weg kreuzen und sie positive Beziehung zu ihnen aufbauen. Gott, bitte schick nicht diese komischen Christen, schick ihnen gute Christen auf den Weg. Und vielleicht hast du Kinder, die Jesus Christus nicht kennen und keine lebendige Beziehung zu Gott haben und du als Vater bist mittlerweile uncool gewesen, dann bete, dass sie Menschen finden, dass sie jüngere Menschen finden, die gute Vorbilder für sie sind. Und dass das wichtig ist, nachdem wir uns bewusst werden, was unsere Berufung ist, wenn wir anfangen zu beten, ist, dass wir Interesse an Menschen zeigen. Wir haben Interesse an Menschen nicht, weil wir sie bekehren wollen, sondern wir haben Interesse an Menschen, weil Jesus Christus Menschen liebt. Punkt aus. Weil Jesus Menschen liebt. Ich liebe Menschen, weil Jesus Menschen liebt. Egal, was sie glauben, egal, wo sie herkommen, egal, was ihre Orientierung ist, ich liebe Menschen. Und Menschen kümmert es nicht, was du weißt. Sie wollen wissen, dass du dich kümmerst. Und wir haben letzte Woche Reformationstag gefeiert und Martin Luthers Anliegen war nicht in die Geschichte einzugehen. Sein Ding war nicht, okay, was kann ich jetzt machen, damit auch so viele Jahrhunderte Jahre später Menschen an mich denken werden. Sondern er hat die Menschen gesehen, wie sie traurig und verzweifelt waren, weil sie dachten, sie gehen in die Hölle. Und er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dass das, was den Unterschied macht, jetzt Geld zahlen ist, um in den Himmel zu kommen, ist das der Plan Gottes? Sein Plan war, sein Anliegen war, das Leben von Menschen besser zu machen, indem sie verstehen, was eigentlich in der Bibel steht. Deswegen hat er die Bibel auf die deutsche Sprache übersetzt, dass Leute anfangen, ihren Kopf zu gebrauchen, selber lesen zu können, das, was da steht, dass seine Gnade, Gottes Gnade, all meinen Mangel ausfüllt, dass Gott treu und gerecht ist, dass er mir all meine Schuld vergibt und mich so annimmt, wie ich bin, mit meinen Macken, Kanten und Fehlern. Vorher war es so, hey, lass uns das Volk unwissen lassen. Wir haben die Macht. Aber Gottes Plan war und der Wunsch von Martin Luther war, hey, ich möchte, dass das Leben von Menschen besser wird. Und wir sehen das auch in dem Leben von Jesus, wie er Evangelisation gelebt hat. Evangelisation heißt eigentlich die gute Nachricht verkünden. Und zwar war er in einer Stadt und er kam nach Jericho. Und da war ein Mann, von dem alle in der Stadt wussten, er ist der schlimmste Sünder. Er ist ein Zöllner, er nimmt uns das ganze Geld aus der Tasche und er wollte gerne Jesus sehen, weil er hat von diesem Jesus gehört. Und war ein relativ kleiner Mann und er hat sich irgendwie nicht durch die Menschenmenge ist er nicht durchgekommen. Weil die wollten den Zöllner auch nicht vorbeilassen. Hey, der uns das ganze Geld aus der Tasche zieht. Nee, du kommst hier nicht vorbei. Und ist auf einen Baum geklettert und Jesus geht durch die Stadt durch bei all den Menschen und er bleibt unter diesem Baum stehen und sieht zu Zachäus, wo er gedacht hat, Jesus wird mich nie hier finden. Und Jesus sieht ihn auf dem Baum. Und Jesus sagt nicht, ey, du Sünder, komm sofort runter und tu Buße. Sondern als Jesus ihn sieht, sagt er, hey, Zachäus, komm runter. Ich hab Bock, mit dir essen zu gehen. Wie genial ist das denn? Er zeigt Interesse an der Person, an dem Menschen. Nachdem sie zusammen sitzen und Gemeinschaft haben, das, was passiert ist, dass auf einmal der Zachäus, der suchend war, aber noch weit weg von Gott war, der suchend war, auf einmal festgestellt hat, oh, krass, der Typ ist in einer Beziehung zu mir interessiert. Und das, was dann passiert, Jesus sagt gar nichts. Jesus hat einfach nur Gemeinschaft mit ihm. Und was passiert, wir lesen das in Lukas 19, ist, dass Zachäus sagt, ey, ganz ehrlich, jetzt wo du hier bist, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Ich werde all das Geld, was ich den Leuten aus der Tasche gezogen habe, ich werde es den allen wieder zurückgeben mit Zinsen. Ich werde das alles wieder gut machen. Und Jesus sagte, aber ich habe das gar nicht gefordert. Und es war, dass er gemerkt hat, etwas hat sein Leben verändert. Und es war nicht die Gesetze oder die Regel oder sonst was, sondern es war die Liebe Gottes, das Interesse, was er gezeigt hat. Und ich glaube, dass Gott Menschen in dein Leben gestellt hat, wo du einfach Interesse zeigen kannst. Wo du nicht versuchen musst, okay, wie bringe ich jetzt Jesus noch ins Gespräch? Und ja, wie schmeckt dir das Frühstück? Ja, das Frühstück mit Jesus schmeckt besser. Oder keine Ahnung was, so random Kommentare, wo du denkst, okay, passt jetzt gar nicht rein. Das Beste, was du tun kannst, ist einfach, dass du dein Licht leuchten lässt und dass Leute spüren, dass du sie annimmst, wie sie sind, dass du sie lieb hast. Und vielleicht, und davon gehe ich aus, wird irgendwann ein Moment kommen, wo du deine Geschichte teilen kannst und du erzählen kannst, was Gott in deinem Leben getan hat. Und das wird ein kraftvolles Zeugnis sein, was das Leben verändern kann. Eine Person nach der anderen. Apostelgeschichte 20, Vers 24 drückt es wie folgt aus. Lukas schreibt, wichtig ist nur, dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, übertragen hat. Und was ist der Auftrag? Die gute Nachricht zu verkünden, dass Gott sich über die Menschen erbarmt. Alles andere, lass uns das beiseite schieben. Unser Auftrag ist, diese Welt zu verändern, indem wir die gute Nachricht verbreiten, dass Gott sich über die Menschen erbarmt. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Während ich vorhin gesprochen habe, vielleicht ist dir irgendwo aufgefallen, oder du hast dich wiedergefunden auf dieser Skala, über die ich gesprochen habe. Vielleicht hast du dich bereits für Jesus entschieden, ihm dein Leben anvertraut, aber du merkst, hey, ich bin an einem Punkt, ich möchte weiter wachsen. Oder vielleicht, dass du sagst, ich möchte anfangen zu dienen. Oder ich möchte anfangen zu teilen, das Leben zu teilen, was Gott mir geschenkt hat, den Frieden zu teilen, die Liebe zu teilen. Vielleicht ist an dem Punkt, dass du anfängst, wirklich dir drei Namen aufzuschreiben, für die du anfängst zu beten, dass Gott ihnen einfach begegnet. Und das, was du tun kannst, ist einfach Samen sehen und hoffen und beten, dass Gott andere Leute vorbeischickt, die diesen Samen bewässern und dass Gott Wachstum schenkt und dass Menschen die Liebe Gottes erleben. Ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst, einen nächsten Schritt in deinem Glauben zu gehen, in der Nachfolge von Jesus. Vielleicht bist du aber heute Morgen auch hier und du merkst, für dich ist an der Zeit, dass du diesen ersten Schritt der Nachfolge tust und das Leben entdeckst, was Jesus für dich geplant hat. Dass du seine Liebe erfährst, dass du seine Vergebung erlebst, dass du diese Kraft und diese Freude erlebst, die von innen herauskommt, die dir niemand nehmen kann. Und ich glaube, dass Gott bereits in deinem Leben am Wirken ist. Und deswegen bist du heute Morgen hier. Sein Finger zeigt Gottes an dich, dass er sagt, da wo du bist, ich liebe dich. Ich bin so stolz auf dich. Ich möchte dich gerne in meine Arme nehmen. Und heute Morgen hast du diese Gelegenheit, diesen nächsten Schritt zu tun. Und diese Entscheidung zu treffen, dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Zu sagen, ich entscheide mich, dass ich auf dem Beifahrersitz gehe und Gott, ich übergebe dir mein Lenkrad. Denn ich bin davon überzeugt, Gott, dass dein Plan für mein Leben und dein Weg für mein Leben so viel besser ist als mein Plan und mein Weg für mein Leben. Und deswegen sage ich ja zu deinem Plan, sage ich ja zu dir, sage ich ja zu einer Beziehung mit dir. Und während alle Augen geschlossen sind, um Privatsphäre zu schaffen, wenn du heute Morgen hier bist und diesen Schritt tun möchtest und sagen möchtest, ja zu Jesus in deinem Leben, ja zu seiner Liebe, ja zu seiner Vergebung, an dem Ort, wo du bist, ich werde gleich bis drei zählen. Und wenn ich bis drei gezählt habe, hebe einfach kurz die Hand. Ich werde nichts Komisches machen, aber ich möchte wissen, für wen ich gleich bete. An dem Ort, wo du bist, wenn du hier bist und du weißt, du musst diese Entscheidung treffen, bist an dem Punkt, dass du ja zu Jesus sagen möchtest und seine Liebe und seine Frieden und seine Vergebung erleben möchtest, dann heb gleich kurz die Hand. 1, 2, 3. An dem Ort, wo du bist. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön dahin. Fantastisch. Lass uns gemeinsam beten. Gerade wenn du die Hand gehoben hast oder wenn du die Hand nicht gehoben hast, wir wollen ein Gebet sprechen und dieses Gebet drückt aus, dass du dich entschieden hast, ab heute Morgen deinen Weg mit Jesus zu gehen. Und ich werde einige Worte vorsprechen, werde gucken, dass es nicht zu lange Worte sind. Und dann bete dieses Gebet von ganzem Herzen nach. Denn das, was dich zu einem Christen macht, das, was dich zu einer Beziehung zu Jesus Christus führt, ist keine gehobene Hand oder sonst was, sondern es ist ein Herzen, das mit seinem Mund ausdrückt, ja, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Und wir als ganze Kirche werden euch in diesem Gebet unterstützen und werden gemeinsam beten. Ich werde es vorbeten, lasst uns gemeinsam von ganzem Herzen beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Ab heute Morgen möchte ich mit dir leben, möchte ich für dich leben, für den Rest meines Lebens. Amen, Amen. Können wir den Leuten mal einen riesengroßen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben?
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!